Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Dienstag, dem 13. Oktober. Heute mit den folgenden Themen. Gestern fand im Kornhausforum ein Wahlpodium zu den anstehenden Gemeinderatswahlen statt. Insgesamt 11 Kandidatinnen und Kandidaten äußerten sich zu Zustand und Zukunft von Berner Kulturbetrieben. Überraschendes gab es dabei wenig zu hören. Dann...
Wir wollten einfach einen Raum schaffen, in dem Mädchen für einmal nicht um die Aufmerksamkeit kämpfen müssen, sondern der sich einfach voll und ganz ihnen und ihren Interessen widmet.
Ein neues Magazin will abseits von Gender-Klischees Mädchen und junge Frauen unterhalten und informieren. Und?
Wir wollen gemeinsam Probleme eruieren, die in den verschiedenen Kantonen auftauchen.
Im Kampf gegen Menschenhandel will eine neue Plattform unter anderem gegen den kantonalen Flickenteppich vorgehen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Sarah Heinzmann.
Gegen das Stadtberner Budget formiert sich Widerstand. Gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden wollen Berns bürgerliche Parteien das städtische Budget 2021 versenken. Vorgesehen ist im Budget ein Defizit von über 40 Millionen Franken, wegen sinkenden Steuereinnahmen und der Corona-Krise. Deshalb wollen die Bürgerlichen das Budget an der Urne zu Fall bringen. Das Berner Stimmvolk entscheidet Ende November. Wo die Stadt zusätzlich sparen könnte, dazu macht das Nein-Komitee allerdings keine Vorschläge, so die Zeitung Der Bund. Auch auf Kantonsebene formiert sich Widerstand gegen das Budget 2021, dort aber von rot-grüner Seite. Wie die meisten Kantone budgetiert auch der Kanton Bern für 2021 ein Defizit. Dass in der aktuellen Situation gar nichts anderes möglich ist, soweit sind sich die Parteien einig. Wogegen sich SP und Grüne aber wehren, sind die geplanten Steuersenkungen für Privatpersonen und Firmen im Umfang von fast 90 Millionen Franken. Mitten in der Krise Steuersenkungen zu beschließen sei unhaltbar, so SP und Grüne laut der Zeitung Der Bund. Falls es dabei bleibe, wollen sie das Budget deshalb blockieren. Möglich wäre das, weil im Parlament eine einfache Mehrheit nicht ausreicht, um ein defizitäres Budget zu verabschieden. Es braucht 3/5 aller Stimmen. Anfangs im Monat wurden mehrere BewohnerInnen im Asylcamp in Urdorf positiv auf Covid getestet. Daraufhin mussten sich alle in Quarantäne begeben. Die hygienischen Zustände in der Asylunterkunft wurden schon lange von Asylorganisationen bemängelt. Der verantwortliche SP-Sicherheitsdirektor Mario Fehr steht nun erneut in der Kritik. Ein slowakischer Politiker wurde wegen Rechtsextremismus verurteilt. Marian Kotleba stand vor Gericht wegen Verwendung von rechtsextremen Symbolen. Er wurde zu einer Gefängnisstrafe von rund 4 Jahren verurteilt. Kotleba hat Berufung eingelegt. Bestätigt das oberste Gericht das Urteil, verliert Kotleba seinen Parlamentssitz. Auch sei laut SRF ein Verbot seiner Partei LSNS nicht ausgeschlossen. Die rechtsextreme Partei LSNS ist viertstärkste politische Kraft der Slowakei. Die EU führt ein Ampelsystem ein. Damit will die EU Klarheit über die Corona-Situation schaffen. Je nach Infektionsrisiko werden Regionen rot, orange oder grün markiert. Über Quarantänevorschriften sind sich die EU-Staaten aber noch nicht einig geworden. Die Schweiz wird nicht in dieses Ampelsystem aufgenommen. Laut der Zeitung Der Bund fehle es an rechtlichen Grundlagen, sich Gesundheitsdaten weiterzugeben. Und nun zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es teilweise sonnig, am Vormittag mit lokalen Regenschauern und mäßiger Brise bei rund 8 Grad. Und am Donnerstag ist es voraussichtlich trüb und nass bei rund 8 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gestern Abend fand im Kornhausforum ein wahrer Podiumsmarathon statt. Nicht weniger als 11 Personen hatten sich hinter dem Mikrofon eingefunden. Sie alle wollen am 29. November wieder oder neu in den Berner Gemeinderat gewählt werden. Zur Podiumsrunde geladen hatte Bekult, der Zusammenschluss von Berner Kulturveranstalter in der Stadt und Region Bern. Entsprechend drehte sich denn auch das Podium um den Zustand der Berner Kultur. Grundsätzlich, aktuell in der Corona-Krise und in der Zukunft. Gisela Feutz war für uns dabei. Wir hören einen Kommentar.
Grüß miteinander. Herzlich willkommen zu diesem Wahlpodium, zu der Berner Kulturpolitik, die von Bekult zusammen mit dem Kornhausforum organisiert wird.
Der grosse Saal im Kornhausforum war gut besucht, als Bernhard Giger, Leiter des Kornhausforums und Präsident Bekult, den Abend eröffnete. Die Affiche versprach spannend zu werden. Auf dem Podium standen zum einen 4 amtierende GemeinderätInnen sowie 7 KandidatInnen, die bei den kommenden Wahlen gerne in den Gemeinderat gewählt werden würden. Insgesamt 16 Personen haben sich für die Wahl vom 29. November in den Gemeinderat aufstellen lassen. Gestern Abend waren sie alle da, alle außer den Kandidierenden der Liste Ensemble C'est tout rund um Stefan Theiler, den einige wohl als Verschwörungstheoretiker bezeichnen würden. Ebenso fehlte Bettina Jans-Troxler von der EVP. Alle anderen waren da. Das heisst, anwesend war das bürgerliche Bündnis bestehend aus Thomas Fuchs, Bernhard Eicher und Simon Richner. Anwesend war auch die Mitte-Liste mit Reto Nause, Marianne Schild, Claudio Righetti und Corina Liebi. Und ebenfalls anwesend waren Rot-Grün-Mitte mit Michael Ebersold, Franziska Teuscher, Alec von Grafenried und Marieke Kruid. Im Zentrum des Wahlpodiums stand die Kulturpolitik der Stadt Bern. Beziehungsweise die Frage, wie die aktuellen oder angehenden GemeinderätInnen die Berner Kultur im Allgemeinen und insbesondere in Zeiten von Corona einschätzten. Zu grossen Überraschungen kam es dabei nicht. Die aktuelle Lage verlange, dass überall gespart werde, sagte etwa Michael Ebersold von der SP. Da könne die Kultur nicht ausgenommen werden. Franziska Teuscher vom Grünen Bündnis wies darauf hin, dass die 21 Betriebe, welche Leistungsverträge hätten mit der Stadt, besser dastehen würden als die freie Szene. Und auch Bernhard Eicher von der FDP brach eine Lanze für die freie Kulturszene. Man müsse bei den grossen Häusern sparen und nicht bei denen, die sowieso schon mit dem Rücken zur Wand stünden. Derzeit werde eine Solidaritätsabgabe diskutiert, sagte Stappi Alec von Grafenried, also dass subventionierte Häuser freiwillig einen Beitrag an die freie Szene abtreten. Interessant ist, seit die Stadt Bern im August gedroht hatte, der freien Szene für 2021 die Geld zu kürzen, ist diese in aller Munde und erfährt auch von bürgerlicher Seite Unterstützung. Das ist toll. Noch toller wäre es gewesen, wenn diese Unterstützung schon vorher da gewesen wäre. Und natürlich wäre es ein schönes Zeichen der Solidarität, wenn subventionierte Häuser freiwillig einen Beitrag an die freie Szene abtreten würden. Bloß würden sie damit nicht Angriffsfläche bieten, würden sie nicht Wasser auf die Mühlen derjenigen schöpfen, die sowieso schon der Meinung sind, dass subventionierte Häuser zu viel Geld bekämen. Geld bzw. die Frage, wie die Kulturszene finanziell über die Runden kommen soll, dominierte das gestrige Podium. Simon Richner von der FDP sagte, dass die Kulturszene jetzt halt einfach kreativ werden müsse und sich andere Formen der Geldbeschaffung aneignen solle. Corina Liebi von den Grünliberalen stieß ins gleiche Horn, man solle sich nicht auf die Stadt verlassen, sondern selber kreativ werden und zum Beispiel die Digitalisierung nutzen. Das ist alles einfacher gesagt als getan. Denn abgesehen von Crowdfunding, eine Finanzierungsform, die derzeit aufgrund der schieren Menge an Projekten an ihre Grenzen stößt, lieferte niemand konkrete Vorschläge, wie diese Geldbeschaffung genau funktionieren soll. Er gehe davon aus, dass wir uns derzeit in einer absehbaren Überbrückungsphase befänden, sagte Stadtpräsident Alec von Graffenried. Es werde auch eine Zeit nach der Pandemie geben. Ja, das wird es. Und trotzdem mutet die Aussage, es handle sich um eine kurze Überbrückungsphase, etwas blauäugig an. Zum einen ist überhaupt nicht klar, wie lange Kulturinstitutionen noch mit Corona-Beschränkungen rechnen müssen. Dass bereits 2021 oder auch 2022 alles wieder normal funktioniert, ist zweifelhaft. Hinzu kommt, dass Stadt und Kanton einen großen finanziellen Verlust auffangen müssen. 2024 werden die neuen Leistungsverträge mit den subventionierten Berner Kulturinstitutionen ausgehandelt. Wie Sicherheitsdirektor Reto Nause gestern betonte, könne es bei einem verordneten Sparpaket von 45 Millionen schlichtweg nicht sein, dass diese Leistungsverträge unangetastet bleiben würden. Das heisst, Konzerttheater Bern, das Bernische Historische Museum und Co. werden mit weniger Geld auskommen müssen. Wenn es bei den Grossen schon ans Eingemachte gehen wird, wie wird es dann erst bei den Kleinen aussehen? Vieles, was beim gestrigen Wahlpodium angesprochen wurde, klang mehr nach frommem Wunsch als nach konkreten Lösungsansätzen. Dass keine bahnbrechend neuen Strategien aufs Tapet kamen, mag auch damit zusammenhängen, dass das Podium mit 11 TeilnehmerInnen schlichtweg zu groß war, um thematisch wirklich in die Tiefe gehen zu können. Und doch, einzelne Aussagen allfälliger künftiger GemeinderätInnen zeigten, dass diese doch sehr weit vom kulturellen Geschehen entfernt stehen. Kunst und Kultur funktioniert eben nur bedingt wie ein «normaler» in Anführungszeichen Betrieb. Mit längeren Öffnungszeiten ist es wohl kaum getan. Ebenso wenig mit irgendetwas Digitalem. Wer 2020 immer noch mit Mani Matter hausieren will, wer betont, dass ein Abendessen mit seiner Frau doch auch Kultur sei und wer darauf verweist, dass die Lage in den USA doch noch viel schlimmer sei, mag vielleicht populäre Meinungen vertreten. Zum Fortbestand des Berner Kulturschaffens tragen diese aber wohl kaum etwas bei.
Ein Kommentar von Gisela Feutz zum gestrigen Wahlpodium im Kornhausforum haben wir gehört. Die Berner Gemeinderatswahlen finden am 29. November 2020 statt.
Rabe Info.
Gleich geht es hier im Rabe Info um ein neues Magazin, das Mädchen und junge Frauen abseits von Gender-Klischees unterhalten und informieren will. Denn von der feministischen Bewegung ist in den Kioskheftchen für Mädchen nach wie vor wenig zu spüren. Um das Problem Gender-Klischees geht es auch in diesem Song hier, das ist Typical Girls von der ehemaligen britischen Kult-Punk-Band The Slits.
Rabe Info.
Ponys und Prinzessinnen, Schminktipps und Stars. Wer Hefte für Mädchen und junge Frauen anschaut, mag zum Schluss kommen, dass die feministische Bewegung noch nicht bis in die Kioske reicht. Ein neues Schweizer Projekt möchte dies nun ändern. Kosmos, das Magazin für Mädchen und den Rest der Welt, will Mädchen zwischen 8 und 13 Jahren klischeefrei unterhalten und informieren. Von Politik über Wissenschaft und Gesellschaft sollen Themen altersgerecht und humorvoll präsentiert werden. Laura Simon ist Vizepräsidentin des Trägervereins. Katrin Hiss hat sie gefragt, woher die Idee des Mädchenmagazins Kosmos denn eigentlich stamme.
Also Kosmos gibt es eigentlich schon seit 3 Jahren, und zwar in Polen. Dort ist das ein sehr erfolgreiches Konzept, und meine Kollegin Marta, die ist auch eine von uns 4 Gründerinnen, sie stammt ursprünglich aus Polen und kennt das Magazin, sie hat es für ihre Töchter abonniert, und sie ist vor 3 Jahren in die Schweiz gezogen und wollte etwas Ähnliches finden auf Deutsch, damit ihre Töchter Deutsch lernen können, und sie fand einfach nichts. Ja, als dann im Frühjahr die ganze Schweiz Corona-bedingt stillstand, haben wir beschlossen, wir haben Zeit, wir machen das, und ja, jetzt sind wir soweit.
Mädchen sein bedeutet mehr als nur hübsch, hilfsbereit und brav zu sein, so die Macherinnen. Denn das seien die Rollenbilder, die gängige Mädchenmagazine vorgeben. Kosmos hingegen will auch andere positive Vorbilder präsentieren, jenseits von Gender-Stereotypen.
Also jede Ausgabe widmet sich einem Thema und betrachtet es dann aus verschiedenen Perspektiven. Also beispielsweise in der ersten Ausgabe dreht sich alles um meine Stimme. Und es geht dann von der politischen Stimme, also da geht es auch um Frauenrechte, es geht aber auch um die Gesangsstimme, es geht um den Wutschrei. Wut ist ja so ein eher untypisches Gefühl für Mädchen, nicht weil Mädchen nicht Wut empfinden, sondern weil es einfach den Mädchen weniger zugeschrieben wird. Es geht aber auch um Vogelgesang, es gibt auch Bastelanleitungen, wie man beispielsweise ein Megafon basteln kann. Also es beleuchtet ein Thema aus allen Perspektiven und ist dadurch relativ umfassend.
Ein Magazin für Mädchen und den Rest der Welt, so der Untertitel von Kosmos. Trotzdem soll das Thema Gender nicht im Mittelpunkt stehen, erklärt Laura Simon, Vizepräsidentin des Trägervereins.
Also es ist natürlich ein feministisches Projekt, aber es ist nicht so, dass wir jetzt den Mädchen sozusagen die Probleme mit auf den Weg geben. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es soll einfach ein Raum sein, ein Magazin sein für Mädchen, indem sie Vorbilder für sich entdecken können aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also eben aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus allen möglichen Bereichen.
Weibliche Vorbilder also für Mädchen und junge Frauen. Aber zementiert man denn so nicht eben eine Zweigeschlechtlichkeit in der Gesellschaft?
Wir haben uns das auch lange überlegt, weil wir sind natürlich auch der Ansicht, dass auch Jungs andere Vorbilder gebrauchen könnten, und wir würden das auch sehr unterstützen, wenn jemand ein ähnliches Magazin für Jungs lancieren möchte. Und zwar ist aber dennoch wichtig, etwas speziell für Mädchen zu machen, weil wenn man etwas für beide Geschlechter hat, besteht einfach die Gefahr, dass man einfach den Status quo wiedergibt. Wir sehen das auch ganz stark in den Medien, also Frauen sind generell untervertreten in den Medien, und wir wollten einfach einen Raum schaffen, in dem Mädchen für einmal nicht um die Aufmerksamkeit kämpfen müssen, sondern der sich einfach voll und ganz ihnen und ihren Interessen widmet.
Kurz vor Weihnachten soll die erste Ausgabe von Kosmos, das Magazin für Mädchen und den Rest der Welt, herauskommen. Bis zum 10. November läuft noch ein Crowdfunding, mit dem die Anschubfinanzierung gesichert werden soll.
Also ein Magazin zu lancieren ist wirklich eine langfristige Sache. Es geht jetzt einerseits darum, den Druck der ersten Ausgabe finanzieren zu können, aber es geht darüber hinaus, wir müssen ja eine ganze Betriebsstruktur auch aufbauen, wir müssen die nächsten Ausgaben planen können, und dafür brauchen wir einfach Geld.
Alle 2 Monate soll Kosmos herauskommen. Das werbefreie Magazin kostet 19 Franken und wird in der Schweiz gedruckt.
Einen Link zum im Beitrag erwähnten Crowdfunding gibt es bei uns auf info.rabe.ch. Noch bis zum 11. November können Interessierte das Projekt unterstützen.
Rabe Info.
Dread. So heißt eine neue Online-Plattform gegen Menschenhandel. Verschiedene Organisationen haben sich darauf zusammengeschlossen, um vereint gegen Ausbeutung vorzugehen. Mit einer gemeinsamen Stimme wollen sie sich unter anderem auf politischer Ebene für die Rechte von Betroffenen einsetzen. Außerdem will TRET Informationen für Fachpersonen und Interessierte zur Verfügung stellen. Noch sei die Schweiz ein kantonaler Flickenteppich, wenn es um den Kampf gegen Menschenhandel geht, sagt Projektkoordinatorin Anna Schmidt. Kathrin Hiss hat sie gefragt, was der Föderalismus in diesem Zusammenhang für Folgen habe.
Menschenhandel ist ein komplexes Verbrechen und die Zusammenarbeit zwischen den NGOs, welche die Betroffenen betreuen, und der Strafverfolgung, welche die Täter verfolgen, ist sehr wichtig. Der Bund hat diese Aufgaben der Strafverfolgung, der Polizei und auch der Opferhilfe delegiert an die Kantone. Und darum ist es jetzt so, dass in gewissen Kantonen klappt das gut. Es gibt runde Tische mit allen relevanten Akteuren. Das ist das Migrationsamt, die Polizei, die Opferschutzorganisation, die kantonale Opferhilfe. Und dann gibt es auch wiederum andere Kantone, wo es das nicht gibt. Es gibt keine spezialisierte Organisation und es gibt auch wenig Sensibilisierung bei den Behörden auf das Phänomen von Menschenhandel.
Opfer von Menschenhandel können ja auf ganz verschiedene Weise in die Schweiz kommen. Einerseits zum Beispiel mit einer Arbeitsbewilligung, also dass ihnen ein Job versprochen wird, der sich dann jedoch als ausbeuterisch herausstellt. Und die Betroffenen werden dann zum Beispiel gezwungen, wegen angeblicher Schulden weiterhin zu arbeiten, sei es in einem Privathaushalt oder auf dem Bau etc. Andererseits kommt es aber auch immer wieder vor, dass Opfer von Menschenhandel als Geflüchtete in die Schweiz kommen und hier dann im Asylsystem landen. Welche Forderungen stellt die Plattform TRET im Zusammenhang mit Menschenhandel an das Asylsystem?
Ja, Betroffene von Menschenhandel, die hier im Asylsystem sind, brauchen den gleichen Opferschutz wie auch Betroffene, die nicht im Asylsystem sind. So ist das verlangt von der Europäischen Konvention gegen Menschenhandel, welche auch die Schweiz unterschrieben hat. Und hier hapert es vor allem bei einer sicheren Unterkunft und einer spezialisierten Betreuung für die Opfer. Das ist bis jetzt nicht der Fall.
Ein weiteres Thema im Zusammenhang mit Menschenhandel sind ja die Aufenthaltsbewilligungen. Es gibt Betroffene, die sich nicht melden, dass sie fürchten, ausgeschafft zu werden. Welche Empfehlungen haben Sie hier an die Behörden?
Also da muss man sich kurz bewusst werden, was für Rechte denn Betroffene von Menschenhandel haben. Zuerst haben sie Anrecht auf eine sogenannte Erholung und Bedenkzeit von mindestens 30 Tagen. Da können sie sich überlegen, ob sie die Täterschaft anzeigen möchten. Wenn sie sich dann entscheiden, hier ein Strafverfahren mitzumachen als Zeuginnen, haben sie Anrecht während des Strafverfahrens, die können manchmal mehrere Jahre dauern, hier zu sein und eine Kurzaufenthaltsbewilligung bekommen. Und dann gibt es jeweils die Möglichkeit, dass man nach dem Strafverfahren ein Härtefallgesuch stellt. Und hier gibt es große kantonale Unterschiede wie bei all diesen drei verschiedenen Aufenthaltsbewilligungen. Es gibt Kantone, da gibt es gar kein Problem, denn die Erholung und die Bedenkzeit in diesen 30 Tagen wird anstandslos gewährt. Und es gibt aber auch Kantone, die da schon sich weigern, das auszustellen. Und wir finden, wenn die Schweiz schon nicht verhindern konnte, dass die Betroffenen hier ausgebeutet worden sind, also ein Opfer von Menschenhandel wurden, dann hat die Schweiz die Pflicht, diese Opfer längerfristig zu schützen und ihnen einen sicheren Aufenthalt zu gewähren.
Die neue Plattform gegen Menschenhandel TRET entstand ja aus einer Initiative von verschiedenen NGOs heraus, mit dabei zum Beispiel die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FITZ, aber auch Antenna Mayday aus dem Tessin oder ASTRE aus Lausanne. Morgen nun findet der Gründungsanlass zur neuen Plattform gegen Menschenhandel statt. Mit welchen Mitteln kann denn TRET nun konkret in den eben besprochenen Problemfeldern überhaupt Verbesserungen für die Betroffenen erzielen?
Also ganz wichtig ist eigentlich die Vernetzung und der Austausch. Und den möchten wir auch innerhalb der verschiedenen Organisationen, die Betroffene von Menschenhandel beraten, verbessern. Wir wollen gemeinsam Probleme eruieren, die in den verschiedenen Kantonen auftauchen. Und dann ist auch ganz wichtig, für einen gelungenen Opferschutz braucht es eine Information und Sensibilisierung. Dafür haben wir jetzt einen eigenen Webauftritt, bei dem wir verschiedene Informationen zu Menschenhandel aufschalten. Wir machen Broschüren und wir werden auch zukünftig Workshops für Fachpersonen, aber auch für die generelle Öffentlichkeit planen. Wir werden auch auf politischer Ebene unsere Forderung vorantreiben. Die Organisationen machen schon jetzt politische Arbeit und werden auch weiter bei den kantonalen und nationalen Behörden sich dafür einsetzen, dass der Opferschutz für alle betroffenen Menschenhandel in der Schweiz garantiert ist. Und wir hoffen so mit einer engeren Zusammenarbeit die Stimme von den NGOs, die sich für die Menschenrechte und für den Opferschutz von allen Betroffenen einsetzen, zu stärken.
Soweit Anna Schmidt. Sie ist Projektkoordinatorin von TRED, der Schweizer Plattform gegen Menschenhandel. Diese ist ab sofort aufgeschaltet unter plattform-menschenhandel.ch.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Dienstag, dem 13. Oktober. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann beleuchten wir unter anderem den Monsterprozess rund um die Anschläge auf Charlie Hebdo im Jahr 2015. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Sarah Heinzmann, Gisela Feutz und Kathrin Hiss. Und am Mikrofon verabschiedet sich Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.